das Thema Rom unterstrichen Rom, ja. Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Rom, ja. Die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles für die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.
Die Gruppe gegen Antiromaismus Dresden entstand im Jahr 2013. Anlass waren die antiromaistischen Ausschreitungen in Tschechien, zu denen es nur 50 Kilometer Luftlinie von Dresden entfernt seit einigen Jahren regelmäßig kommt. Für uns ist klar, dass Solidarität nicht an der Staatsgrenze aufhören kann. So die Selbsterzählung der Gruppe gegen Antiromaismus auf ihrer Website. In dieser Roma-Respekt-Folge werden Maria und Jörg erzählen, was die Gruppe gegen Antiromaismus gemacht hat und macht. Als Vertreter des Sächsischen Flüchtlingsrates bringt Jörg Eichler dabei asylrechtliche Kenntnisse ein, während Maria Schossig als Gründungsmitglied aus ihren unzähligen Erfahrungen im Kampf gegen diesen spezifischen Rassismus berichtet. Überschattet wird diese Sendung vom Tod des jungen tschechischen Roms Stanislav Tomáš in Teplice. Am 19. Juli 2021 stirbt er, nachdem ein Polizist mehr als 6 Minuten auf seinen Hals gekniet hatte. Wir trafen uns am 17. Juni zu dem im Folgenden zu hörenden einstündigen Gespräch.
Maria und Jörg von der Gruppe gegen Antiromaismus sind bei mir im Garten des alten Wettbüros in Dresden.
Hi, hallo.
Hallo, gegessen haben wir noch nicht. Wir können uns ja erstmal über die Gruppe unterhalten, zu deren Gründungsmitgliedern du zumindest zählst, Maria. Ja. Jörg ist ein bisschen später dazu gekommen. Bald feiert er das 10-Jährige. Ich hoffe, mit einem rauschenden Fest. Ja, vielleicht zur Gründung zunächst. Was war denn der Anlass, hier eine Gruppe gegen so einen spezifischen Rassismus, nämlich gegen Roma und Sinti, zu gründen in Dresden?
Wir sind damals eingeladen worden als Antifaschistinnen aus Dresden nach Tschechien zu kommen, weil zu der Zeit, in dem Sommer 2013, es sehr, sehr viele Übergriffe gab auf Häuser und Gemeinschaftsunterkünfte sozusagen von Roma. Und die Leute dort vor Ort haben versucht, Gegenproteste zu organisieren und haben sich gedacht, Mensch, die in Dresden, die kriegen das doch hin mit den Nazi-Aufmärschen blockieren und wollten diese Blockaden sozusagen auch dort implementieren. Und haben halt sich Unterstützung geholt aus Deutschland und wir waren dort mit vielleicht 20 Leuten und ja, sind sozusagen, haben den Kontakt aufrechterhalten über die Jahre und eben festgestellt, dass wir das Problem des Antiromaismus oder auch Antiziganismus auch natürlich in Deutschland haben. Also damit haben wir uns vorher nie beschäftigt, obwohl wir uns ziemlich viel mit Antisemitismus beschäftigt haben und auch der Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden im NS. Aber zum Thema Sinti und Roma und deren Verfolgung und wie die aktuellen Lebensbedingungen sind, da hatte halt einfach hier niemand einen Plan. Und ja, das haben wir dann zum Anlass genommen, uns hier damit so auseinanderzusetzen, Veranstaltungen zu machen, Seminare, Leute zu unterstützen. Ja.
Ihr seid nach Tschechien gefahren auf Einladung einer Gruppe, die dort vor Ort das Problem schon länger auf dem Tisch hatte, oder ist das auch erst durch die pogromartige Stimmung, die dort gegen die Roma stattgefunden hat, ja, zustande gekommen. Also haben die sich auch erst dort gegründet und politisch organisiert mit den Pogromen oder gab es die schon länger?
Also die ersten, also was damals wirklich vielleicht in die Presse auch geschafft hatte, in die europäische Presse, waren im Warnsdorf, wie hieß das, im Schluckenauer Zipfel, die Übergriffe, das war 2011. Und man hat es ja sozusagen auch schon immer mal bei Ungarn und so weiter mitbekommen, dass es da massive Probleme gibt. Aber 2011 war jetzt in Tschechien so ein einschneidendes Erlebnis, wo es schon mal massive Ausschreitungen gab. Und die haben sich zu der Zeit schon gegründet. Conexe hieß die Gruppe und es waren halt Leute aus der Community und aber auch Aktivistinnen, Antifaschistinnen, Anarchisten.
Du hattest im Gespräch das letzte Mal gesagt, dass ihr euch die Gruppe Conexe dann als Vorbild auch genommen habt, hier eine ähnliche Struktur aufzubauen.
Das war auf jeden Fall, gab es ja bei uns immer nicht so häufig, dass sozusagen so gemischte Gruppen am Start sind. Und wir haben dann halt schon versucht, auch hier Kontakte zu knüpfen zu vor allen Dingen Roma. Also Sinti sind mir gar nicht so bekannt, dass jetzt hier im Osten noch welche großartig organisiert werden zumindest. Also es gibt zum Beispiel keinen Landesverband der Sinti und Roma und der Leipziger, der erste sächsische Roma-Verein. Das sind eigentlich hauptsächlich Leute, die vom Balkan kommen. Also Serbien, Mazedonien, die organisieren sich jetzt beim Zentralrat auch als Landesverband für Sachsen. Aber also ich wüsste jetzt nicht, dass großartig Sinti hier sind, aber ja, mit den Leuten sind wir halt dann in Kontakt gekommen und genau.
Aber so groß wie Dresden Nazifrei, wo ja dann von Parteien zu Gewerkschaften bis hin zu Theatern und anderer Zivilgesellschaft sich ja die Leute breit aufgestellt haben gegen den Nazi-Aufmarsch um den 13. 14. Februar in Dresden. So ist das nicht gelaufen in Tschechien, oder?
Nee, das waren schon kleinere Aktionen, aber ich sag mal, die Präsenz von Leuten aus dem Ausland schon auch geholfen hat. Also es hat auf jeden Fall pressemäßig immer gut, die waren da sehr interessiert daran. Und wir haben zum Beispiel relativ schnell mitbekommen, dass sie auch kämpfen gegen eine Schweinemastanstalt, die halt auf einem ehemaligen Gelände stand, von einem Konzentrationslager für Roma und Sinti. Und das ist in der Nähe, also 80 Kilometer südlich von Prag in Leti. Da war halt eben auf diesem Gelände eben eine Schweinemastanstalt zu der Zeit noch. Und das war auch eines ihrer Anliegen, dass sie eben geschlossen wird und verkauft wird. Und dass dort eben eine Gedenkstätte entsteht. Und da haben wir uns auch mit beteiligt. Und ich glaube, das war auch ganz gut, weil sozusagen, dass da deutsche Aktivistinnen mit am Start waren, hat schon immer auch nochmal zusätzlich gezogen.
Und diese, ich sag's mal, Feuerlöschpolitik, die ja dort mit den Protesten der Nazis entgegenzutreten, aber auch dann dafür eben zu kämpfen, die Schweinemastanstalt in Gedenkort verwandelt, hat die verfangen? Wie lange ist das gegangen? Es ist ja schon fast 10 Jahre her inzwischen.
Also die Schweinemastanstalt selber ist in den 70er Jahren gebaut worden und seit den 90er Jahren haben Familien, vor allen Dingen die dort selber Angehörige verloren haben, versucht, nachdem die Geschichte dieses Lagers bekannt geworden ist, dafür zu sorgen, dass die Schweinemastanstalt wegkommt. Also wurde dann eine Erinnerungsstätte dort in der Nähe eingerichtet, aber zu jeder Gedenkveranstaltung im Jahr haben sich dort alle möglichen Leute getroffen, alle möglichen BotschafterInnen und Angehörige, Roma-Vereine und so weiter. Genau, aber das hat halt immer sehr gestunken, sag ich mal. Also es war schon sehr penetrant, der Geruch. Und es war klar, es entspricht eigentlich nicht dem, was sozusagen dieser Ort eigentlich sein sollte. Ne? Also dass man sozusagen so als Beiständer neben der Schweinemastanstalt steht und dann den Leuten gedenkt, die dort umgekommen sind. Ja, das war einfach nicht richtig. Und die haben aber wirklich schon, ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dort eingestiegen sind, sage ich mal, waren die ja schon 20 Jahre unterwegs und haben das versucht. Es gab EU-Resolutionen, es gab Leute, was weiß ich, wie Beate Glasfeld und so, die sich da engagiert haben oder irgendwelche anderen Künstler. Das war auch ein Sinto, der dort eine Kunstaktion gemacht hatte. Das war schon, ich glaube, 2000 oder 2005 oder so. Also Also es ist schon immer viel passiert über die Jahre, aber es hat sich halt nicht bewegt. Und am Ende ist es dann 2017 oder 2018 ist dann die Schweinemast geschlossen worden, ne? Und auch verkauft worden. Und das war dann am Ende ein Resultat dessen, dass erstens es nicht mehr so gut lief mit dem Schweinefleischverkaufen wahrscheinlich. Also die hatten wirtschaftliche Probleme. Und dass es natürlich auch trotzdem nicht schick war. Und der damalige Kulturminister vor allen Dingen hat sich da ziemlich eingesetzt dafür, dass es dann auch wirklich mal geschlossen wird und zu einer Gedenkstätte umgenutzt wird.
Ja, ne, das ist kürzlich passiert und eine Gedenkstätte ist dort wahrscheinlich, wird immer noch gebaut.
Die,
ne,
das ist in Planung, genau.
Nach wie vor nicht zugänglich. Ne.
Ja. Also es gab einen Wettbewerb, der ausgeschrieben worden ist. Das Ganze ist jetzt unter der Verwaltung vom Kulturmuseum für die Roma in Brunner und die kümmern sich da jetzt drum und ja.
Ihr haltet ja noch Kontakte nach Tschechien, die wir hatten schon vor vielen Jahren auch über die Segregation im Schulsystem zum Beispiel gesprochen, die ja auch von der UNESCO ist das, glaube ich, ne, und der EU verschiedentlich angemahnt wurde, dass das so ein unhaltbarer Zustand ist, dass eben vor allen Dingen Roma aufgrund von Sprachschwierigkeiten aus dem Elternhaus dann eben in Sonderschulen gesteckt werden, wo dann eben fast ausschließlich Roma sind, die dann mit wirklich niedrigen Bildungsabschlüssen abgehen, was ja ein Problem sozialstrukturell auf Generationen hinaus verschärft, ne, oder zementiert im Grunde, weil die Leute natürlich nicht in bessere Jobs damit kommen. Ne?
Ich sag mal, auf EU-Ebene ist das, glaube ich, ziemlich klar, dass das ein Riesenproblem ist. Und es gab jetzt, glaube ich, auch ein europäisches, weißt du das, Jörg? Es gab doch ein Urteil jetzt vom EuGH, glaube ich, der das für die Slowakei moniert hatte, dass dies, in der Slowakei hast du natürlich ähnliche Problemlagen, sage ich mal. Und tatsächlich ist es halt so, in Tschechien zum Beispiel betrifft es 90% der Kids, die in sogenannte praktische Schulen gehen. Ja, das ist halt im Grunde genommen eine Verwahreinrichtung. Ne? Die Schulpflicht ist erfüllt, aber die lernen dort nichts. Also die Leute, die Kids, keine Ahnung, wenn die irgendwann fertig sind mit der Schule, in Anführungsstrichen, die können nicht rechnen, die können nicht vernünftig lesen, die wissen nicht, wo Prag ist oder Berlin oder sonst was. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also es ist da wirklich eigentlich eine verlorene Generation, die einfach nichts gelernt haben in der Schule. Also das ist übrigens auch ein Problem, was es auch in Deutschland gibt. Vielleicht nicht in der zahlenmäßigen Größenordnung, aber von der Struktur her ist es gar nicht viel anders hier angelegt. Ne? Also die Familien, mit denen wir zu tun haben, die werden auch, da wird denen regelmäßig dazu geraten, ihre Kids in die Förderschule zu gehen, weil die würden ja angeblich nicht klarkommen in der Schule und so weiter. Und ja, wenn du das nicht gerade zufällig mitbekommst, beziehungsweise auch die Eltern es einfach nicht wissen, dann landen die Kinder halt auf Förderschulen, ne? Mit allem, was dann da dran hängt.
Ihr habt so einen Bleiberechtskampf geführt, ne, für eine Familie, die aus Gründen der Verfolgung, weil sie Roma sind, nach Deutschland gekommen sind. Für die habt ihr ein Bleiberecht erstritten als Gruppe. Ist das richtig?
Ja, das könnte man schon so formulieren. Also das war tatsächlich ein ganz langer Prozess, also ein jahrelanger Kampf mit den Betroffenen gemeinsam. Also die Situation war die, dass es eine Familie ist, die im Jahre 2009, glaube ich, in die Bundesrepublik kam und hier Asylanträge gestellt hatte und ihre Gründe, warum sie hierher gekommen sind, die waren zunächst eigentlich, also sie selber hätten das vielleicht gar nicht so beschrieben. Wir sind in den Ländern, in denen wir vorher waren, nämlich in Mazedonien und in Bosnien-Herzegowina, verfolgt worden, weil wir Roma sind, sondern sie haben vor allem gesagt, wir können dort als Familie nicht gemeinsam leben. Und das hatte den Hintergrund, dass die Mutter der Familie mazedonische Staatsangehörigkeit hat und der Vater der Familie aber staatenlos ist. Das wiederum hat den Hintergrund, dass durch das Auseinanderfallen, Auseinanderbrechen im Zuge der Auflösung Jugoslawiens, der Jugoslawienkriege, da verschiedene Teilrepubliken, also aus den verschiedenen Teilrepubliken dann einzelne souveräne Staaten geworden sind. Und in den 90er Jahren das dazu geführt hat, dass, das betrifft nicht nur diese Familie, sondern also Zehntausende von Menschen, dadurch staatenlos geworden sind. Also durch Fluchtbewegungen, weil sie sich viele Jahre in einem anderen Teilstaat aufgehalten haben, weil sie in den 90er Jahren als Flüchtlinge, als Bürgerkriegsflüchtlinge vielleicht viele Jahre in Deutschland waren, hier Kinder geboren wurden, sich nicht mehr rechtzeitig in den jeweiligen Teilstaaten der jugoslawischen Republiken registriert haben, keine ordentlichen Geburtsurkunden hatten, die hier in Deutschland hätten gemacht werden müssen, etc. Und das hat dazu geführt, dass der Vater der Familie staatenlos war, schon immer. Also der hatte noch nie ein Papier. Und das hat er quasi auch an seine Kinder zumindest quasi teilvererbt, an die nächste Generation. Und dann stellte sich die Problematik, die Familie hat eigentlich in Skopje, in Mazedonien, der Hauptstadt von Mazedonien, heute Nordmazedonien, gelebt. Und die beschreiben das eigentlich immer so, uns ging es prima. Wir haben dort gut gelebt, wir hatten ein kleines Gewerbe, irgendwie im Schrottgewerbe, die hatten mehrere LKWs und wir konnten gut leben, wir hatten sogar mehrere Angestellte. Aber irgendwann kam die Polizei auf uns zu und hat zu dem Vater der Familie gesagt, du darfst hier nicht weiter sein, du darfst nicht, dich weiter hier aufhalten, denn du bist nicht Mazedonier. Nun ist er ja eigentlich sozusagen der Ehemann dieser mazedonischen Mutter, aber der Vater ist halt staatenlos und hat keinen Reisepass. Das heißt, er hat auch nie offiziell diese Mutter heiraten können, die Mutter seiner Kinder. Ne? Das heißt, sie sind nicht verheiratet. Das hat dazu geführt, dass es dann also irgendwann erstmalig eine Abschiebung von Mazedonien, von dem Vater der Familie gab, nach Bosnien-Herzegowina. Warum Bosnien-Herzegowina? Weil seine Mutter die bosnische Staatsangehörigkeit hat. Bosnien hat ihn nehmen müssen, hat ihm aber auch nicht die bosnische Staatsangehörigkeit gegeben. Er hat dort in Bosnien im Prinzip illegal leben müssen. Und das hat dann mehrfach dazu geführt, dass also der Vater ist nach Bosnien abgeschoben worden. Dann hat die Familie entschieden, ja gut, also wir wollen zusammen irgendwo leben, jetzt versuchen wir es in Bosnien. Dann ist also die Mutter, hat die Kinder geschnappt, ist illegal im Prinzip über die Grenze nach Bosnien eingereist. Dann haben die sich dort eine Existenz aufgebaut, haben dort eine Weile gelebt. Dann kam aber wieder die Polizei und hat gesagt, ja, aber Sie, Frau Kambarovic, Sie sind ja hier nicht Bosnierin, Sie sind Mazedonierin. Und Sie dürfen sich hier nicht länger aufhalten. Sie sind hier quasi Touristin. Aufenthaltsrecht haben Sie hier nicht. Und tatsächlich kam dann irgendwann die Polizei und hat die Mutter und die Kinder eingesammelt und sie zurück nach Mazedonien abgeschoben. Dann ist der Vater wieder illegal hinterher. Und sie haben sich ein drittes Mal eine Existenz versucht aufzubauen. Das ging dann nochmal nach Bosnien. Dann haben sie sich sehr lange in Bosnien aufgehalten, weil sie dann dort in Bosnien einen Asylantrag gestellt haben. Also noch wirklich in der unmittelbaren Post-Jugoslawien-Kriegs-Gesellschaftssituation. Dann haben sie 4 Jahre in einem Asylheim, was vom UNHCR betrieben wurde, gelebt und waren eigentlich eingereiht in ein Aufnahmeprogramm, also als Kontingentflüchtlinge, und haben eigentlich nur so ein bisschen gewartet auf den Bescheid, der irgendwann kommen sollte, dass sie nach Kanada oder nach Australien, das war dann auch eigentlich völlig egal, möglicherweise dann eben aufgenommen werden, ausgeschifft werden und eben einen Aufenthaltsort bekommen, wo sie als Familie mit ihren Kindern alle gemeinsam einfach in Ruhe leben können. Dann hat man aber irgendwann in diesem Asylprozess festgestellt, oh, ach so, nee, die Mutter von dem Vater dieser Familie, die hat ja die bosnische Staatsangehörigkeit. Das ist ja dieses Land hier. Dann kannst du hier keinen, nicht wirksam einen Asylantrag stellen. Und dann hat man ihnen 2 Wochen Zeit gegeben und gesagt, es tut uns wirklich leid, aber also der Asylprozess stoppte damit und ihr müsst jetzt hier dieses Heim verlassen. Dann hatten sie noch über 2 Jahre versucht, also es gab dann, sie haben dann Anwälte genommen, sich beraten lassen. Es gab dann irgendwie eine theoretische Möglichkeit in Bosnien über, sag ich mal, Integration. Also ihnen wurde gesagt, ja, ihr braucht einen Wohnsitz, also ein Haus, ihr braucht Arbeit, eure Kinder müssen hier in die Schule gehen und wenn ihr das eine gewisse Zeit lang durchhaltet, dann könnt ihr hier ein Aufenthaltsrecht oder eben irgendwie die bosnische Staatsangehörigkeit erwerben. Das haben die alles gemacht. Und am Ende vom Lied, das war halt so eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, ist es aber leider nicht geworden. Und sie haben den ablehnenden Bescheid bekommen Und dann gab es erneut die Situation, dass es sozusagen zum wiederholten Male eine Abschiebung unter Familientrennung gegeben hätte. Und dann hat die Familie entschieden, okay, also irgendwie geht's hier nicht. Und dann haben sie sich Fluchthelfer gesucht und sind tatsächlich mit so einem kleinen Lastwagen nach Deutschland gekommen und haben deswegen hier Asylantrag gestellt. Das ist also schon, ist ein bisschen eine spezielle Geschichte, aber es ist halt eine Geschichte, die durchaus 10.000-fach von Betroffenen genauso eigentlich erzählt werden kann im ehemaligen Jugoslawien. Genau, dann waren sie seit 2009 in Deutschland, hatten hier einen Asylantrag gestellt, der Asylantrag ist abgelehnt worden, aber man hat in dieser Zeit jedenfalls bei sehr vielen Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien im Wesentlichen darauf verzichtet, Abschiebung ganz akut zu betreiben, sondern aus, sag ich mal, humanitären Gesichtspunkten hat man sie in Ruhe gelassen, ja, geduldet. Hinzu kam hier bei der Familie noch, der Vater hatte ja keine Staatsangehörigkeit und auch die Staatsangehörigkeiten verschiedener Kinder waren völlig ungeklärt. Und insofern hat es der Ausländerbehörde oder zentralen Ausländerbehörde auch ernsthafte praktische Probleme bereitet, weil sie gar nicht wussten, wohin. Sollen wir sie dann zurückschieben? Nach Mazedonien, nach Bosnien? Wir wissen es einfach nicht so genau. Und die Behörden der bosnischen und mazedonischen Behörden haben auch entsprechend auf die Anfragen immer wieder geantwortet, nee, also das sind nicht unsere Leute, die nehmen wir nicht zurück. Und das hat dazu geführt, dass sie also viele Jahre hier in Deutschland in sogenannten Kettenduldungen, also immer halbes Jahr, eine Duldung, Aussetzung der Abschiebung, also eigentlich das Damoklesschwert der Abschiebung schwebt ständig über dir. Theoretisch kann jede Nacht die Polizei kommen.
Arbeitserlaubnis ist auch nicht...
Arbeitserlaubnis gab es eine Zeit lang. Der Vater hat auch eine Zeit lang gearbeitet, ist ihn dann aber auch später wieder entzogen worden. Also es ist eine unheimlich prekäre Situation. Genau, dann haben wir 2016, würde ich sagen, haben wir die Familie kennengelernt, weil die Familie hatte einen Familienhelfer. Es ist ja eine Familie mit sehr vielen Kindern. Die haben 8 Kinder. Und genau, die hatten einen Familienhelfer und der war sehr nah an der Familie dran, hat irgendwann so einen kleinen Hilferuf gestartet, weil er meinte, die Problemlagen sind hier so vielschichtig und so
vor
groß.
Allem, weil die Abschiebung vorbereitet worden ist, das hat er
mitbekommen. Und der Druck stieg, dass er das alleine nicht mehr handeln konnte und hatte uns dort um Hilfe gefragt. Ja, und dann haben wir einfach einen Termin ausgemacht, haben wir die Familie besucht mehrfach. Und haben uns eigentlich, die ersten Treffen waren ein stundenlanges bei ihnen im Wohnzimmer sitzen oder dann auch mit Spaziergängen und uns ihre Geschichte anhören, die schier unglaublich war und die uns unglaublich berührt hat. Und daneben sind es einfach auch unglaublich nette Leute, die man sehr schnell sympathisch findet. Also unsere Gruppe hat sich lange, also wir haben viel sozusagen in diesem Kontext Unterstützung und Solidarität in Tschechien, also sehr in der zweiten Reihe, weil wir jetzt irgendwie als aus Deutschland kommende Aktivistinnen da nicht ganz vorne stehen können und Forderungen stellen können, sondern eigentlich versucht haben, sozusagen diese Solidaritätsstrukturen irgendwie so ein Stück weit von hinten eher zu stärken und auch eher Forderungen, dann die eigentlich eher an Deutschland gerichtet haben, dass wir gesagt haben, wenn das Problem in Leti, dass diese industrielle Schweinemastfarm auf einem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers steht, wenn das Problem eigentlich vielleicht darin besteht, dass es an Geld fehlt, damit der Staat die zurückkaufen kann und dann eben das draus machen kann, was sich gehört, dann hat gegebenenfalls Deutschland hier alte Rechnungen zu bezahlen und dafür einzustehen. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Und irgendwann war uns dann aber aufgefallen, dass wir eigentlich in Sachsen gar nicht so viele Kontakte hatten zu Roma-Community, zu Betroffenen. Und das war, ja, wir haben das auch sozusagen tatsächlich dann auch ein bisschen gesucht, weil unser Ansatz halt auch ein Stück weit war, wir wollen eigentlich nicht eine Gruppe sein, die sich, sag ich mal, lediglich theoretisch mit dieser Problematik irgendwie auseinandersetzt und wissenschaftliche Beiträge schreibt oder irgendwie sowas, sondern wir wollen eigentlich diese politischen Kämpfe oder auch sozialen Kämpfe mit den Betroffenen gemeinsam führen. Und da bot sich einfach irgendwie ein Stück weit auch die Gelegenheit dazu. Genau, und dann haben wir angefangen, die Familie in verschiedensten Geschichten zu unterstützen. Und dann kam es einfach relativ rasch zu einer sehr dramatischen Situation. Eigentlich war die Situation grundsätzlich gerade so, dass die hatten gerade einen neuen Anwalt, der sehr tatkräftig ist und der hatte aufenthaltsrechtliche Anträge gestellt. Die beiden wesentlichen Punkte waren, dass eben erstens der Vater keine Staatsangehörigkeit hat und es ihm gar nicht möglich ist, in sein sogenanntes Herkunftsland zurückzukehren, weil dieses Herkunftsland ihn gar nicht haben möchte, also dass eine Abschiebung unmöglich ist. Und der zweite Grund war die mittlerweile schwere psychische Erkrankung der Mutter, weil diese jahrelange Drucksituation Menschen einfach kaputt macht. Und diese beiden Gründe hat er sehr breit ausgeführt, mit vielen Anlagen und so weiter, Anträge geschickt. Und das hing bei der Behörde. Und die Behörde hat eigentlich deutlich gemacht, naja, hier, dein Anwalt hat uns ja den Antrag geschickt. Wir werden jetzt nachdenken über diesen Antrag und den entscheiden. Und währenddessen hat sie aber im Hintergrund, also heimtückisch kann man schon sagen, die Abschiebung vorbereitet. Und irgendwann kam tatsächlich, wie aus heiterem Himmel, ohne jegliche Vorwarnung, sondern eigentlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen, die haben sie also in Sicherheit gewiegt, nachts mehr als 20 Polizisten in mehreren Fahrzeugen fuhren vor, drangen in die Wohnung ein und haben zunächst mal die Anordnung gehabt, nicht etwa die gesamte Familie abzuschieben, sondern, und das ist sozusagen auch nochmal eine Spezialität, wenn man diese Geschichte der Familie kennt, erneut lediglich die Mutter mit den drei kleinsten Kindern. Und der Vater hat dort die ganze Zeit versucht zu argumentieren, hat die ganzen ärztlichen Schreiben vorgelegt. Also es gab tatsächlich noch gar nicht so lange her einen ernstzunehmenden Suizidversuch der Mutter mit Medikamenten. Hat denen das alles gezeigt und gesagt, ihr könnt hier nicht meine Frau alleine abschieben. Wenn ihr jetzt wirklich schon hier die Abschiebung durchführen müsst, er hatte schon die Ausweglosigkeit der Lage erkannt, er kann jetzt gar nichts machen, wenn hier 20 Polizisten in der Wohnung stehen. Dann müsst ihr uns doch bitteschön alle gemeinsam abschieben. Wir sind eine Familie. Meine Frau könnt ihr nicht alleine mit den drei kleinen Kindern irgendwie nach Mazedonien schicken. Da war die seit 12, 15 Jahren nicht mehr. So. Und sie ist sehr krank. Und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben auf unserer Liste halt, wir haben nur die vier Personen drauf. Das machen wir jetzt so. Das ist unsere Anordnung. Ja, dann gab es noch die Versicherung, dass die Mutter am Flughafen natürlich nochmal ärztlich untersucht werden wird und wenn es dann ein Problem gibt, dann wird das gegebenenfalls abgebrochen. Diese ärztliche Untersuchung, die hat nie stattgefunden. Und dann rollte die Abschiebung tatsächlich so. Unterdessen gab es dann irgendwie noch einen Anruf von der anordnenden Behörde der Landesdirektion an die Polizei, die dann sagten, ja, es ist durchaus geplant, den Rest der Familie, den Vater und die größeren Kinder auch abzuschieben, aber mit einem späteren Flug. Und dann hat die Polizei gesagt, hier, schick mal heute deine Kinder nicht in die Schule, packt mal, seid bereit, wir kommen dann später, um mittags, um eins kommen wir nochmal wieder und dann holen wir euch. Und an dieser Stelle hat dann der Vater entschieden, sozusagen den Anordnungen der Behörden nicht mehr Folge zu leisten, hat seine Kinder geschnappt und ist dieser Abschiebung ausgewichen, indem er sich versteckt hat. Weil für ihn klar war, wenn ich mich jetzt sozusagen auch freiwillig abschieben lasse, dann sind wir erneut als gesamte Familie am Ende vermutlich alle in Skopje, stehen ohne Dach über dem Kopf, mit 8 Kindern dort und dann stehen wir an genau der gleichen Stelle wie vor 10 Jahren auch schon. Und die ganze Geschichte geht von vorne los. Und dagegen haben sie sich zur Wehr gesetzt. Das war total mutig, weil denen war ja auch klar, das ist jetzt irgendwie formal illegal. Ja, und dann gab es halt verschiedene Leute, die in dieser Situation die Familie unterstützt haben. Die Familie musste sich tatsächlich 3 Monate lang verstecken. Dann hat der Anwalt das hinbekommen, tatsächlich erstmal wieder Duldungen für den hier gebliebenen Teil der Familie zu erwirken, was so ein bisschen Stabilität wieder reinbrachte. Man hat Eilanträge gestellt, das ist dann zum Oberverwaltungsgericht. Also beim Verwaltungsgericht hat man erstmal verloren, das ist dann zum Oberverwaltungsgericht gegangen. Und beim Oberverwaltungsgericht, das war dann ein sehr langes Verfahren, also eigentlich Eilverfahren, aber es hat über ein Jahr gedauert, hat man tatsächlich Recht, oder fast 2 Jahre, ja, stimmt, hat man tatsächlich Recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht hat eine eigentlich sehr tolle Entscheidung gemacht. Ja, sie haben geurteilt, dass mehrere Kinder dieser Familie einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen ihrer guten Integration, also wegen der langen Aufenthaltsdauer und des erfolgreichen Schulbesuchs haben, dass auch der Vater mutmaßlich einen Anspruch auf die Erteilung eines humanitären Aufenthalts hat, weil er eben keine Staatsangehörigkeit hat und quasi die Ausländerbehörde damit dann auch dazu gezwungen, diese Aufenthalte zu erteilen. Aber es hat eine Situation gegeben, dass die Familie erneut 18 Monate lang getrennt war, also die Mutter mit den drei kleinen Kindern 18 Monate alleine in Skopje war, in einer kleinen windschiefen Hütte, die wir dann irgendwie auch besorgt haben und sie sehr oft dort besucht haben, etc., versucht bei Behördengängen zu unterstützen. Es ist nicht gelungen, über die gesamte Zeit diese Kinder zum Beispiel einzuschulen, also ins mazedonische Schulsystem zu bringen, weil die ganze Papierbeschaffung, die Nachregistrierung der Kinder und irgendwie noch Dokumente aus Deutschland besorgen, dann muss man warten auf einen Termin, wo die Polizei kommt und guckt, dass die Kinder wirklich dort ihren Wohnsitz genommen haben. Das dauert schon mal ein halbes Jahr, bis diese Kommission da kommt von der Polizei, etc., etc. Und das ist also also strukturell krass rassistisch, weil in den ehemaligen Ländern Jugoslawiens eben nicht nur am Wohnungsmarkt und bei der Sozialhilfe und bei jeder Behörde, eben auch im Schulsystem, man eigentlich gar nicht möchte, dass diese Kinder in die Schule kommen. Also da sind hohe bürokratische Hürden, die ganz viele Betroffene tatsächlich überhaupt nicht in der Lage wären zu meistern. Dazu muss man noch sagen, dass die Mutter der Kinder, die hat nie einen einzigen Fuß in eine Schule gesetzt, weil auch in ihrer Generation das im Wesentlichen schon so gelaufen ist. Also sie ist Analphabetin, die ist wahnsinnig fit. Die hat dort alleine unglaublich viel gerissen und hat das tatsächlich, also mit unserer Unterstützung, aber ja nur punktuell, wir sind ja dort sozusagen immer nur wenige Tage mal besuchen, gefahren, geflogen. Und ansonsten hat sie das im Wesentlichen alleine gemacht, dass sie tatsächlich die Papiere für nahezu alle ihre Kinder dort beschafft hat in dieser Zeit von 18 Monaten. Und dann ist die Mutter mit den Kindern tatsächlich wieder eingereist. Und dann haben wir sozusagen darüber, dass der andere Teil der Familie, der in Deutschland geblieben war, im Prinzip ihr Aufenthaltsrecht schon weitestgehend durchgesetzt hatte, konnten wir damit dann auch erzwingen, dass dann auch die Mutter und die jüngeren Kinder Aufenthalte bekommen.
Habt ihr dafür Unterstützung bekommen? Mir scheint das sehr, also nicht bloß aufwendig von der Zeit her, sondern das sind ja auch unglaubliche Summen, die da im Raum stehen, dann für Flüge, für eine Wohnung, für Anwälte, also neben der Zeit. Hat euch da als Gruppe jemand unterstützt? Weil ihr seid ja eher eine informelle Gruppe, ihr seid kein Verein, ne? Ja. Ihr kriegt jetzt keine staatlichen Gelder, keine Förderungen in dem Sinne.
Nee. Fördergelder gibt es bei uns nicht.
Wie habt ihr das gemacht?
Also es gab große Unterstützung aus erstmal auch unseren Freundeskreisen und aus anderen solidarischen Strukturen. Also insgesamt ist sozusagen ist es ein loser Zusammenhang um unsere Gruppe herum von am Ende, würde ich sagen, jetzt mal so wirklich aus dem Bauch raus geschätzt, wahrscheinlich über 30 Personen, die in irgendeiner Art und Weise, in diesem Fall konkrete Unterstützungsleistungen gemacht haben. Und da sind noch nicht die dabei. Und das hat natürlich auch geholfen. Also es gab einen Spendenaufruf und es gab schon eine unglaublich hohe Spendenbereitschaft. Das hat die Kosten nicht vollständig gedeckt, weil die waren wirklich horrend.
Ja, ich glaube, wir haben ungefähr 40.000 ausgegeben in diesem Zeitraum.
Nicht zu vergessen sind ja auch noch die Kosten, die man als Schmiermittel für Behörden vor Ort los wird. Für irgendwelche Dokumentenzuträger, die angeblich irgendwie einen sehr guten Freund oder einen Onkel in der Behörde haben, der das ganz schnell dann den notwendigen Zettel, die Geburtsurkunde, was auch immer, angeblich macht. Kostet nur 500 Euro. wenn man alle Voraussetzungen erfüllt und die Papiere dazu hat und so weiter, dann kostet diese Geburtsurkunde lediglich, also jetzt übersetzt, nach Währungskurs 1,67 Euro oder sowas. Ne? Also da gibt es gibt es einfach einen wahnsinnig hohen Geldbedarf und das können die Betroffenen alleine überhaupt nicht schaffen. Abgesehen von den ganzen Anforderungen sowohl der mazedonischen Behörden hier, aber eben auch der deutschen Behörden, zum Beispiel an den Nachweis einer Staatenlosigkeit. Ne? Also wir haben das in diesem konkreten Fall, haben wir das Oberverwaltungsgericht Bautzen davon überzeugen können, dass der Vater mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich staatenlos ist und er diesen Anspruch hat. Aber das hätte er alleine nie vermocht. Wir haben tatsächlich als Unterstützerkreis ein Schreiben dazu gemacht, was ich glaube 8 oder 10 Seiten hat, wo wir sozusagen alle Registrierungs-, Identitätsklärungs- und Passbeschaffungsbemühungen aufgelistet haben. Also wirklich ganz kleinschrittig. Und das war letzten Endes das, was das Gericht davon überzeugt hat, dass dass diese Familie alles dafür getan hat, irgendwie hier Passbeschaffung zu betreiben und eine Staatsangehörigkeit zu bekommen und dass sie daran scheitern, weil es nicht geht. Ne? Aber das ist was, was die Betroffenen alleine von vornherein gar nicht schaffen können.
Radio Roma Respekt.
Ja, das war natürlich schon ein Skandal erstmal damals. Oder ist es ja auch noch, passiert ja nach wie vor.
Ja, also die Verwaltung, ne, und die Rechtslage ändert sich in der Beziehung. Habt ihr nichts festgestellt, ne, dass sich da irgendwas
ändert? Es wird halt jetzt mehr abgeschoben. Also es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert, aber eben nicht zum Guten. Ne? Also die Leute kommen jetzt halt hier in Erstaufnahmeeinrichtungen, da kommen die eigentlich nicht mehr raus. Es wird halt gesagt, du kommst aus dem sogenannten sicheren Herkunftsland seit 2014, ne?
15 und 16.
Genau. Und das heißt, sie können eigentlich nicht mal einen Asylantrag stellen, weil es wird halt vorher schon sofort abgelehnt als offensichtlich unbegründet, in Anführungsstrichen. Und damit sind sie halt ausgeschlossen von dem gesamten Asylprozess und gehen quasi wie durch ein Drehkreuz, kommen nach Deutschland, gehen einmal durchs Drehkreuz und wieder zurück. Und das ist erst seit ein paar Jahren so. Das war vorher noch nicht so.
Also man hat ab 2015... im Prinzip direkt im Anschluss an den sogenannten Sommer der Migration, wo erstmal unheimlich viel Willkommenskultur und so weiter, hat sich ja die politische Erzählung der Bundesregierung auch ganz schnell wieder gedreht. Als erstes wurde die Balkanroute wieder versperrt und kaltgestellt. Es war das ganze Gegenteil von Politik der offenen Grenzen. Schengen wurde ausgesetzt, es gab wieder Grenzkontrollen. Es war die Rede von massenhaftem Rechtsbruch. Gemeint waren die illegalen formal illegalen Grenzübertritte von Asylsuchenden innerhalb der Europäischen Union, weil die halt kein Visum dafür haben. Aber geht halt nicht anders, als wenn man einen Asylantrag stellen will. Gibt kein Visum für Asylantragstellung. Ja, und dann da obendrauf noch die Erzählung über die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Also womit man sozusagen eigentlich Asylmissbrauch unterstellt. Das hat es im Prinzip in den 90er Jahren auch schon gegeben. Und das hat man, diese Erzählung hat man wieder aufgewärmt. Und dann hat man angefangen, diese Staaten alle auf die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu setzen und hat die Abschiebepolitik bezüglich dieser Herkunftsländer massiv verschärft. Also da sind wirklich Zehntausende von Betroffenen in den letzten Jahren in die jeweiligen Länder nach Albanien, nach Mazedonien, nach Serbien, nach Bosnien und in den Kosovo abgeschoben worden. Und also es sind irgendwas zwischen 60-80% der Betroffenen aus diesen Ländern sind Roma. Das ist einfach eine Kennziffer. Ne? Sehr, sehr häufig schiebt man diese Leute in die Obdachlosigkeit und völlige Perspektivlosigkeit ab. Und man kann eben auch sehen, dass wenn man sich die Familien anguckt, also die Leute, die in den letzten Jahren gekommen sind, wieder abgeschoben wurden, gegebenenfalls ein zweites Mal kommen, sind sehr häufig Leute, die im Prinzip schon in zweiter Generation diesen Migrationszirkel mitmachen, weil eben sie gegebenenfalls in den 90er Jahren als Kinder mit ihren Eltern auch schon mal da waren. Und das ist ein Migrationszirkel, der eigentlich irgendwie nicht gestoppt wird, weil sie werden abgeschoben in den Kosovo beispielsweise, aber die kriegen noch keinen Fuß auf den Boden. Die wohnen dort in einer windschiefen, selbst zusammengezimmerten Wellblechhütte und haben nichts zu essen. Ja? Und wenn ich als Familie mit Kindern nichts zu essen habe, ja, dann versuche ich mit allem, was ich irgendwie machen kann, nach einer Alternative. Also kommen die Leute immer wieder.
Man muss halt sagen, dass gerade jetzt für Roma zum Beispiel die Anerkennungsquoten in Frankreich oder in der Schweiz sehr, sehr viel höher sind. Weißt du, wie hoch die sind?
Ja, nee, das ist genau nicht, aber
also in Deutschland
um die 20% habe ich auf jeden Fall mal was gesehen.
Ja, sowas in der Richtung. Und in Deutschland ist es halt, geht's gen Null. Also das ist wirklich, und nochmal zurück sozusagen auch auf den historischen Kontext, ne? Verfolgte des NS und so, ist das schon echt krass. Also es ist wirklich zynisch, was die mit den Leuten machen.
Ja, da bräuchte es eigentlich eine andere politische Entscheidung, ähnlich wie das ja mit den Leuten, die als jüdische angesehen werden, die ja im Asylrecht aufgrund der historischen Verantwortung genießen. Aber sowas ist für Roma in Deutschland nie in dem Maße auch nur angedacht worden.
Ja. Wir fordern das tatsächlich immer wieder, dass weil das Asylrecht tatsächlich auch möglicherweise eigentlich gar nicht das richtige Werkzeug dafür ist. Also die Lösung könnte eigentlich sein, denn es geht sozusagen numerisch, geht es jetzt auch gar nicht, geht ja nicht um Millionen von Menschen, sondern die sozusagen in diesem Migrationszirkel drinstecken, da geht es vielleicht um 20 oder 30.000 Personen, bei denen man das mal unterbrechen könnte. Und das könnte man durchaus mit einer großzügigen Kontingentregelung, ähnlich wie man das mit Jüdinnen und Juden aus den Staaten, Teilstaaten der ehemaligen Sowjetunion gemacht hat, dass man Aufnahmezusagen erteilt und auf diese Art und Weise irgendwie seiner historischen Verantwortung gerecht wird und eine arg verspätete Wiedergutmachung, die es nie gegeben hat, irgendwie noch leistet. Ja. Also eher an den späteren Generationen der ursprünglich mal Verfolgten.
Ihr beschäftigt euch neben so einem Bleiberechtskampf auch noch mit anderen Sachen. Ihr habt eine Battle-Lobby ins Leben gerufen, also eine Lobby für Bettlerinnen und Bettler, vor allem in Dresden. Ja, das ist aufgrund eines Stadtratsbeschlusses, glaube ich, oder eines Verwaltungsbeschlusses der Städte Dresden und Leipzig gekommen. Kannst du dazu was sagen?
Naja, das war 2018, als in der Presse diverse Artikel aufgetaucht sind über Leute, die halt betteln würden, Kinder, die betteln würden, MusikerInnen, die viel zu laut wären und was weiß ich. Also es war eine ganze Reihe, ganz paar Monate so Artikel. Und es wurde so ein bisschen dann im Stadtrat diskutiert, ob man nicht die Polizeisatzung ändert und praktisch für Leute ein Bettelverbot mit, dass sie eben mit Kindern betteln. Also es war auf jeden Fall klar, aus welcher Richtung das kam und dass es auf jeden Fall einen ganz klar rassistischen Hintergrund gab in dieser Berichterstattung und auch also wie sozusagen auch PolitikerInnen darüber gesprochen haben. Und wir haben dann mit befreundeten Initiativen und Gruppen die Battle Lobby Dresden gegründet und das lehnt an der Battle Lobby Wien, die eben dort ähnliche Prozesse beobachtet haben und gesagt haben, okay, wir unterstützen jetzt die Leute, wir klären auch auf über das Thema Betteln. Ne? Also zum Beispiel solche Sachen wie das Betteln ist erstmal in entspricht sozusagen dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Ne? Also du darfst sozusagen auf der Straße stehen und um Hilfe bitten. Das fällt unter Meinungsfreiheit. Ist davon gedeckt sozusagen von diesem Artikel. Ja, kann man jetzt die Frage stellen, kann man das mit Kindern machen oder nicht? Kann man diskutieren? Fakt ist auf jeden Fall, dass ja das reine Verbot sozusagen die Leute einfach nur vertreibt. Ne? Das hilft denen ja nicht. Und darum ging es uns, darüber zu diskutieren, ob es nicht am Ende erstmal nur darum geht, arme Leute zu vertreiben und nicht, wie es halt proklamiert worden ist, die Kinder zu schützen. Weil darum ging es natürlich nicht, weil wenn man das wollte, dann könnte man sagen, alles klar, hier ist ein Kita-Platz, hier ist ein Schulplatz oder ein Hortplatz und solange wie du arbeiten bist auf der Straße, ist dein Kind hier untergebracht. Ne? Das war ja aber nicht das Angebot, sondern das Angebot war, wenn du mit dem Kind erwischt wirst, dann zahlst du halt Strafe. Genau. Und da haben wir dann sozusagen Runden einberufen mit den Stadtratsleuten, mit Journalistinnen und versucht erstmal überhaupt zum Thema Antiromaismus zu sprechen, mit Romanus und Mal vor allen Dingen. Und auch mit Markus End, der sich ziemlich viel mit Medien und Antiziganismus beschäftigt. Und am Ende war es dann so, dass die eigentliche Debatte dann im Stadtrat ziemlich umstritten geführt worden ist, während das zum Beispiel in Leipzig einfach durchgegangen ist, einfach war total klar, dass das natürlich verboten werden muss, war es halt in Dresden dann tatsächlich nicht so. Es war dann ziemlich haarscharf, also wir hätten es fast geschafft. Der Kompromiss war dann, dass ein Duschbus gekauft werden sollte, als sozusagen Gegenleistung. Das war dann der Deal, der natürlich ein fauler Deal war, aber gut, ich meine, wir hatten zumindest erreicht, dass es mal eine Diskussion gab um das Thema und dass ein paar Leute vielleicht ein paar Sachen auf dem Schirm haben. Und dann ist jetzt im letzten Winter klar geworden, dass die Stadt Dresden, also konkrete Verwaltung, dieses Geld für den Duschbus einfach nicht ausgegeben hat. Das haben wir dann mitbekommen, das stand dann in der Zeitung. Und seitdem treffen wir uns wieder und haben jetzt natürlich auch im Zuge von Corona gesagt, Leute, macht die Hotels auf, kümmert euch. Ne? Also ihr könnt ja nicht sagen, alle müssen zu Hause bleiben, aber wenn die Leute kein Zuhause haben, dann ist es halt schwierig. Ne? Und deswegen sind wir gerade wieder aktiv als Battle Lobby Dresden. Also es gab, wie gesagt, eine Pause, weil es war dann erstmal so. Und wir haben ein Obdachlosencafé eingerichtet. Da arbeiten auch Roma, die das betreuen.
Wo ist das Obdachlosencafé?
Das ist hier in der Neustadt, kleiner Laden, Kosmetik heißt der. Genau, und das ist immer einmal die Woche und da kann man hinkommen. Und wir haben uns auch vernetzt mit anderen StraßensozialarbeiterInnen, die halt das professionell machen und ja, haben regelmäßige Runden mit Leuten vom Stadtrat, mit Leuten vom Sozialamt, um irgendwie auf die Problemlagen, weil die sagen natürlich, ja, es ist alles da und die EU-Leute haben sowieso keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen, die haben halt Pech gehabt. Und für die anderen sind ja Gemeinschaftsunterkünfte, stehen ja zur Verfügung. Das Problem ist halt nur, dass die Leute diese Gemeinschaftsunterkünfte nicht nutzen, aus verschiedensten Gründen. Ja, weil es halt stressig ist, weil du nicht keine Privatsphäre hast, weil du deine Hunde nicht mitbringen kannst, weil du dich auch anstecken kannst in so einer Gemeinschaftsunterkunft natürlich. Ne? Ist ja auch nicht sicher, gerade jetzt so in Pandemiezeiten. Genau, darum ging es halt, das zu thematisieren. Und es wäre ja kein Problem gewesen zu sagen, hier, das Taschenberg-Palais steht eh leer. Ne? Oder das Hotel Bellevue oder kannst du auch ein anderes nehmen.
In Tschechien ist das ja gemacht worden.
Richtig, in vielen anderen europäischen Ländern ist es gemacht worden und auch in vielen Städten Deutschlands ist es auch gemacht worden. Aber hier führte natürlich wieder kein Weg rein, weil, keine Ahnung.
Vielleicht müssen wir noch irgendwas dazu sagen, was das Thema Battle-Verbot eigentlich mit Antiromaismus zu tun hat. Das Battle-Verbot ist ja zunächst mal sozusagen ganz allgemein besprochen worden. Ne? Da gibt es Leute, die hier in unserem Stadtgebiet betteln mit ihren Kindern. Und es ist unter dem Aspekt der Kindeswohlgefährdung. Uns tun ja die Kinder so leid. Und das ist ja ganz offensichtlich eine Kindeswohlgefährdung, wenn Kinder hier stundenlang auf der Straße mit herumstehen müssen und ja, mit ihren Eltern mitbetteln müssen sozusagen. Oder es kommt ja dann fast noch so ein schärfender Gedanke mit hinein, die Kinder, die werden ja quasi benutzt, ne? Das ist ja beim Betteln dann das zusätzliche Druckmittel, also auf diejenigen, die man um Hilfe bittet, dass man dort die Kinder sozusagen eigentlich nur vorschiebt und eben ja, quasi eigentlich ist fast so was kurz vor der Kinderarbeit. Ne? Ja, und wenn man halt, also das ist so offiziell nie gesagt worden, aber die Personen, um die es da geht, sind halt erneut wieder Roma. Hier jetzt in Dresden weitestgehend Roma aus der Slowakei. Warum kommen die? Die kommen deshalb, weil sie in der Slowakei, die allermeisten von denen leben in der Ostslowakei, das ist ohnehin sozusagen der deutlich ärmere Teil der Slowakischen Republik, weil sie dort tatsächlich nicht überleben können, weil die Lebensbedingungen in der Slowakei so schlecht sind, also ähnlich wie die Verhältnisse, die wir am Anfang über Tschechien beschrieben haben, aber vielleicht tatsächlich noch mal ein Stück verschärfter. Also man findet keine Arbeit, man bekommt keine Wohnungen, man bekommt die Kinder nicht in die Schule etc. pp. Dass sie versuchen, hier in irgendeiner Art und Weise sich eine Existenz aufzubauen. Und hier haben sie natürlich aber eben auch, und sie können erstmal hier einreisen, sie haben ja sozusagen, sie sind EU-BürgerInnen, also sie haben ja einen slowakischen Pass, die haben in der Regel die slowakische Staatsangehörigkeit, also Staatenlosigkeit spielt als Phänomen, glaube ich, keine große Rolle. Aber sie sind halt quasi erstmal zunächst nur wie Touristen. Ne? Und da auch hier der Arbeitsmarkt nicht so funktioniert, dass ich als slowakische Romnia schnell eine Arbeit finden würde,
Zumal ohne Meldeadresse.
Ohne Meldeadresse, genau, ohne Wohnung tatsächlich eben auch. Das ist ja auch ein ganz praktisches Problem. Kommen die eben tatsächlich auch nicht in eine längere EU-Freizügigkeit, zum Beispiel eben als ArbeitnehmerInnen oder sowas. Ne? Viele von denen. Und dann sind sie darauf angewiesen, ihr Überleben irgendwie mit Betteln zu sichern. Und das ist eben offensichtlich immer noch ein besseres Einkommen als das, was sie in irgendeiner Art und Weise in der Lage wären, in der Slowakei zu generieren.
Man muss jetzt sagen, es sind jetzt auch nicht viele Leute, die hier sind. Ne? Es wird halt total hochgebauscht. Also man könnte das ganz locker abfangen, weil es sind einfach wirklich nicht viele Leute. Und es geht die meisten Leute, die aus der Slowakei kommen, die arbeiten in irgendwelchen Hühnerfabriken oder auf dem Bau oder auf den Erdbeerplantagen und so für sehr, sehr wenig Geld und unter extrem beschissenen Bedingungen müssen zusehen, dass sie überhaupt ihr Geld bekommen. Also das ist eigentlich der Großteil der Leute und teilweise bekommen sie dann eben nicht ihren Lohn und müssen dann betteln gehen. Also ich will das nur mal sagen, es ist einfach, es geht eigentlich gar nicht um so viele Leute, ne, um die da ein Riesenfass aufgemacht wird und über die eigentlichen Probleme wird überhaupt nicht gesprochen. Ne?
Für ganz Dresden sind es weniger als 50 Menschen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also da wird immer so getan, als würde da eine Riesenflut und hunderte Familien und so weiter. Und das ist völliger Quatsch. Also es sind wirklich wenige Leute. Und die allermeisten versuchen hier irgendwie in Arbeitsverhältnisse zu kommen, oder sind in Arbeitsverhältnissen, die richtig mies bezahlt sind, wenn überhaupt. Und
ist da medial auch was passiert im Hinblick dann auf eure Kampagne? Also auf die Battle Lobby, dass sich die Lokalmedien zumindest dort in der Berichterstattung ein wenig zurückgenommen haben und Sachen nicht mehr in der rassistischen Art und Weise thematisiert haben?
Also ich würde sagen, akut war das dann schon so. Also wir haben uns ja auch, die schreiben ja ihren Namen drunter, man weiß ja, welche Journalistinnen das sind. Und die haben das dann schon auch irgendwie eingesehen, haben es ja zurückgehalten. Aber jetzt geht es gerade wieder los tatsächlich. Also da hat man wirklich das Gefühl, okay, so viel ist jetzt nicht hängen geblieben offensichtlich. Oder man kann selber damit Geld verdienen, das kann ja auch sein, ne? Dass die Zeitungen sagen, damit haben wir viele Klicks und so. Weil es eben so ein massives Problem ist, dass dieser Rassismus, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, der ist halt so normal, das ist, du musst gar nicht die Worte erwähnen. Ne? Du sprichst von Bettlerinnen, ist klar, wovon alle reden. So, ne? Du sprichst von Armutszuwanderung, ist klar, worum es geht. Also es wird ja gar nicht offen gesagt, wir haben was gegen Roma. Das hat ja hier kein Mensch, das ist in anderen Ländern anders. Aber hier würde das sich natürlich überhaupt nicht gehören und deswegen macht man es auch nicht. Aber du hast halt bestimmte Schlagwörter und es ist total klar, wer gemeint ist.
Und es ist auch total interessant, sich anzugucken, wie das dann medial noch besprochen wird. Da gibt es dann noch ganz andere Einsprengsel. Also weitere Chiffre, ohne das Wort Roma zu nennen, da ist dann von Clan-Strukturen die Rede. Da werden kriminelle Netzwerke herbei halluziniert, die sozusagen ja die richtig Asche machen auf unsere auf Kosten unseres Mitleids sozusagen und sich angeblich im Hinterhof dann ihre fetten Mercedes davon finanzieren etc. Ne? Also das ist auch ein Bild, was dort immer wieder aufs Neue reproduziert wird und offensichtlich total gut verfängt.
Nun, es stellt ja auch die Europäische Union viele Gelder bereit für so Integration, ne, für Minderheiten und so. Habt ihr gesehen, dass da irgendwas von ankommt? Ich meine, gut, wir sind jetzt hier im Projekt Roma Respekt mit dem Podcast. Ne? Das ist unter anderem von EU- und Familienministeriumsmitteln genau für solche Integrationsleistungen auch da. Aber seht ihr darüber hinaus, dass irgendwas von diesen Maßnahmen verfängt, die dort getroffen werden, um genau solche Missstände irgendwie einzudämmen?
Im Wesentlichen kann man sagen, wirklich nicht. Und zwar, also wir haben uns sowohl für den tschechischen Kontext als auch hier im deutschen Kontext haben wir uns genau diese Sache auch ein bisschen genauer angeguckt. Es gab ja diese...
Auch in Mazedonien haben wir uns auch mit Leuten unterhalten, also auch mit Leuten von Roma-Organisationen, die sagen, das ist...
Es gab ja diese Roma-Decade, also wo die Europäische Union also wirklich richtig viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also das muss man einfach sagen, am Geld selber mangelt es eigentlich nicht, daran scheitert es nicht. Aber es wird eine Industrie da drumherum dadurch gegebenenfalls finanziert, die ja sehr viel Carework zum Beispiel macht und so weiter, aber die keinen Ansatz hat, irgendwie, wir arbeiten irgendwie eigentlich im Grunde genommen daran, unsere Notwendigkeit abzuschaffen, also irgendwie auf eine Langfristigkeit hinarbeitet, das eben zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Roma-Kinder auf ganz normale Schulen gehen und ganz normale Schulabschlüsse erwerben und so weiter. Und dass man über diese Probleme dann vielleicht in 2-3 Generationen irgendwann nicht mehr reden müsste, sondern es werden eigentlich immer nur die offensichtlichsten Missstände irgendwie so ein bisschen zugedeckt und mehr passiert eigentlich nicht. Und bei den Betroffenen selber kommt es im Wesentlichen eigentlich nicht an. Und gleichzeitig, also gerade auch im tschechischen Kontext ist das sehr, sehr stark, gibt es eben in der tschechischen Bevölkerung, also der tschechischen Nicht-Roma-Bevölkerung, dieses Bild, dass eben wahnsinnig viel Geld, ja, dass die Community sozusagen, dass Roma mit wahnsinnig viel Geld ausgestattet wurden und trotzdem nichts auf die Reihe kriegen und so weiter, aber das Geld kommt halt bei denen überhaupt nicht an. Gibt vielleicht noch eine Geschichte, die man noch auf jeden Fall erzählen kann, weil sie irgendwie was zeigt, jetzt hier für Deutschland. Es gibt ja das in Berlin das zentrale Mahnmal für die Ermordung der europäischen Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Da ist lange politisch drum gerungen worden. Das war ein Prozess von über 20 Jahren. Dann ist es im Jahre 2012 eingeweiht worden von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und das ist schon, das ist ein großer Schritt gewesen. Also insbesondere die deutsche Sinti-Community, der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma, die Landesverbände haben dort auch sehr, sehr großen Anteil. Also die mussten dort lange dafür und darum streiten, bis das tatsächlich endlich gebaut werden konnte. Vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ging die Debatte, glaube ich, los. Wird gerade diskutiert, die Deutsche Bahn will in Berlin eine zusätzliche Strecke bauen. Und dafür muss dieses Gelände untertunnelt werden. Und deswegen, also die Deutsche Bahn hat eigentlich überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht. Es war eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man dann, dass dieses Mahnmal dann eben einfach, das ist halt dann Baustelle. Das wird dort einfach abgebaut. Das stellen wir dann eben einfach woanders hin. Also das war der ursprüngliche Plan. Sie hatten es einfach nicht auf dem Schirm. Dass da das Mahnmal irgendwie dieser Großbaustelle irgendwie im Wege ist. Das ist eigentlich nur so by the way irgendwann mal rausgekommen, als dann die Planung einigermaßen fertig war. Dann gab es sozusagen betroffenen Verbände, die dort Alarm geschlagen haben und gesagt haben, also Moment mal, darüber müssen wir irgendwie nochmal reden. Und irgendwie im Vergleich dazu, das ist, also man könnte sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass die Deutsche Bahn eine Planung im Prinzip wie bis kurz vor fertig durchplanen kann, also mit Zeichnungen und so weiter. Wo einem dann irgendwann mittendrin auffällt, oh, da ist irgendwie das Brandenburger Tor ja im Wege, das müssen wir dafür abreißen oder sowas. Ne? Also das zeigt einfach, wie viel Respekt und Anerkennung irgendwie und wie doll das im Fokus steht oder eben einfach nicht. Ne? Das eigentlich keine Rolle spielt, weil das eine Bevölkerungsgruppe hat, die im Wesentlichen immer eigentlich keine Lobby hat und es egal ist.
Ihr hörtet Maria Schossig und Jürg Eichler von der Gruppe gegen Antiromaismus in einem Gespräch im Restaurantgarten in Dresden vom 17. Juni 2021. Zu den Aktivitäten der Gruppe könnt ihr euch informieren auf gegenantiromaismus.org. Alles zusammengeschrieben, gegenantiromaismus.org. Dort ist auch der Blog über den Kampf um die Bleibeperspektive der Familie Bekir-Kamborovic verlinkt. Nehmt euch gerne ein Beispiel, sagt Martin Schröder am Mikrofon und auf Wiederhören.
Das Thema Rom unterstrichen ja.
Radio Roma Respekt.
Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom, Subjekt, unterstrichen ja.
Ein
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein, nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Ja,
die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Rom, ja.
Unterstrichen, ja.
Radio Roma Respekt.